Guten Abend, liebe Freunde. Es wird ein langer Abend. Ich verspreche das euch. So ein Packen Fragen waren da. Also ich habe versucht, manche zusammenzufassen. Ich bin ja auch nicht der Dr. Allwissend. Ich kann nicht jede Frage beantworten, aber ich habe mir Mühe gegeben, dass ihr bei allen wenigstens die Richtung mitkriegt. Viele Fragen sind abendfüllende Themen und ich muss hier in einer Minute mit jeder Frage fertig sein oder in weniger Zeit. Aber ihr kriegt die Richtung, wie ich denke, und wir haben ja auch hinterher Zeit, noch näher darüber zu diskutieren. Also, es geht los. Hallo Theo, ist es nicht nach 30 Jahren an der Zeit, die Frisur zu wechseln? Naja, das habe ich auch schon gedacht. Und als ich heute früh vor dem Spiegel stand, habe ich gedacht, machst du dir mal eine neue Frisur? Wollte ich mir zwei Zöpfe flechten, wie so Pumuckl, aber es hat keinen Sinn. Also, es sieht bescheuert aus. Ich habe mir gesagt, ich lasse das die nächsten 3 Jahre oder 30 Jahre, wie es ist, und dann reden wir nochmal drüber. Ne? Wie können Sie zum Thema Gott will alle sprechen und gleichzeitig so harte Urteile über Alkoholiker, Homosexuelle, Frauen, die abgetrieben haben und so weiter, Menschen, die sich nicht trauen oder solche, die hinter Fragen fällen, so einheitlich ohne Umstände zu beachten? Gott liebt alle und will doch auch diese Menschen. Wie sollen sie sich dann in einer Gemeinde toleriert und angenommen fühlen? Also Jesus hat gesagt, er ist nicht gekommen zu den Gesunden, sondern zu den Kranken. Mit anderen Worten, zu den Sündern. Und er liebt die Sünder, aber er hasst die Sünde und lehnt die Sünde ab. Denn Sünde, das passt nicht zu Gott. Und Jesus macht ein Angebot an alle Menschen und sagt, wer sie bereut, wer sie bekennt und wer sich vergeben lässt, der kann mit mir leben in Ewigkeit. Und wer nicht, der lässt es dann eben halb sein. Und nichts anderes habe ich hier gesagt und gepredigt. Und ich fasse es nicht, wie ich so missverstanden werden kann. Ich weiß nicht, ob ich mich so undeutlich ausgedrückt habe. Es sind verschiedene Fragen da gewesen zum Thema Homosexualität. Ich will erst mal grundsätzlich was dazu sagen. Homosexualität ist nicht angeboren, sondern ist im Laufe der Entwicklung erworben. Und sie ist kein physisches, sondern ein psychisches Problem, also kein körperliches, sondern ein seelisches. Im Sinne einer Gefühlsstörung, die bis in die Kindheit hineinreicht und eine normale Geschlechtsidentität als Mann oder als Frau verhindert hat. Es ist also eine Prägung, für die sich der Betroffene nur selten selbst entschieden hat. Aber eine Veranlagung entbindet ja nicht von der Verantwortung. Die Bibel, die spricht nicht über homosexuelle Veranlagung, sondern nur über homosexuelle Handlungen. Und überall, wo die Bibel von Homosexualität spricht, im Alten wie im Neuen Testament, da lehnt sie sie ab. Es gibt keine einzige positive Äußerung darüber. Und sie wird als eine Sünde beschrieben, die vom Reich Gottes ausschließt. Ich lese euch das vor. 1. Korintherbrief, Kapitel 6. Denkt daran, für Menschen, die Unrecht tun, hat Gott keinen Platz in seiner neuen Welt. Macht euch doch nichts vor. Menschen, die Unzucht treiben oder Götzen anbeten, die die Ehe brechen oder mit Partnern aus dem eigenen Geschlecht verkehren, Diebe, Wucherer, Trinker, Verleumder und Räuber, werden nicht in Gottes neue Welt kommen. Und nun passt auf. Solche gab es früher auch unter euch. Aber jetzt seid ihr reingewaschen. Ihr seid Gottes heiliges Volk geworden und könnt vor seinem Urteil bestehen. Denn ihr seid mit Jesus Christus, dem Herrn, verbunden und habt den Geist unseres Gottes erhalten. Und diese Bibelstelle, das ist die große Hoffnungsstelle für die Homosexuellen. Denn diese Bibelstelle beweist, dass Gott die Homosexuellen liebt, dass Gott den Homosexuellen vergibt, dass es Homosexuelle von Anfang an in einer der ersten christlichen Gemeinden in Korinth gegeben hat und dass Menschen, die als Homosexuelle gelebt haben und dann nicht mehr als Homosexuelle leben, weil sie sich bekehrt haben und reingewaschen worden sind, also ihre Sünde sich haben vergeben lassen, dass sie das eben dann nicht mehr praktiziert haben. So, das ist erstmal das Grundsätzliche, was ich sagen wollte. Und nun noch zu den einzelnen Fragen. Warum sehen Menschen, Christen, Theologen und Prediger, über viele Sünden hinweg, warum wird die gleichgeschlechtliche treue Partnerschaft so hart bewertet? Also, ihr habt es ja jetzt gerade gehört, es ist eine Sünde, wie alle anderen auch, wird unter vielen mit genannt. Geredet wird heute nur deshalb darüber, weil einige Leute behaupten, dass die Homosexualität keine Sünde wäre. Und wenn in der Bibel steht, es ist eine Sünde, und es gibt welche, die sagen, es ist gar keine Sünde, da entsteht eben eine Diskussion. Und in dieser Diskussion sind wir jetzt im Moment gerade drin, und unsere Synode, die muss im nächsten Monat darüber abstimmen, ob homosexuelle Pfarrer im Pfarrhaus wohnen dürfen oder nicht. Und wer dagegen ist, der kann da hinten bei den Listen ja noch mit unterschreiben. So, nun die nächste Frage. Kann Liebe Sünde sein, steht da drüber. Gott hat mich als Ganzes geschaffen. Er kennt jedes Chromosom, jedes Atom, jede Zelle, alle meine Fähigkeiten und Eigenschaften. Er hat mir auch die Sexualität gegeben, gleichgeschlechtliche Menschen zu lieben. Warum werde ich nicht von Christen, Menschen, Gemeinde und Pfarrern angenommen? Ich kenne den Schreiber nicht, aber ich bitte dich herzlich, dass du mal zur Kenntnis nimmst, dass kein Mensch dich ablehnt oder diskriminiert, jedenfalls keine Christen. Sondern wir Christen sagen, wir erkennen euch an als unsere Nächsten. Und wir haben nicht die Absicht, euch zu diskriminieren, aber die Behauptung, dass Gott dich so, wie du bist, geschaffen hat, als Homosexuellen, die stimmt nicht. Die stimmt nach der Bibel nicht und die stimmt vor allem nach der Wissenschaft nicht. Es gibt bis zum heutigen Tage nicht einen einzigen wissenschaftlichen Beweis dafür, dass die Homosexualität biologische Ursachen hat. Und das Gen, das angeblich für diese Homosexualität verantwortlich ist, das wird bis heute noch gesucht und ist noch nicht gefunden worden. Frage an mich, kennen Sie Homosexuelle? Ja, ich will euch mal ein Beispiel erzählen. Als ich Student war, da war einer meiner besten Freunde war Homosexueller, war Musiker, Trinker und Atheist. Der hat deswegen im Zuchthaus gesessen, weil das ja früher bestraft wurde. Also war ein paar Monate draußen, dann ist er wegen politischer Gründe wieder verhaftet worden, saß er wieder drin. Als der aus dem Gefängnis rauskam, hat er keine Wohnung gehabt und nicht, habe ich ihn natürlich bei mir aufgenommen, ist ja klar. Bin nächtelang jeden Abend mit dem durch Leipzig gezogen, haben wir versucht, eine Stelle für ihn zu finden, als so Barpianist und so. Am Ende hat er sich dann totgesoffen. Aber er hat mich als seinen Alleinerben eingesetzt. Also der hat zu mir als zum Pfarrer auch genauso ein tiefes Vertrauensverhältnis gehabt, als Atheist und Homosexueller. Also ihr seht, ich rede nicht wie der Blinde von der Farbe, aber es bleibt trotzdem dabei, dass das eine Haltung ist, die die Bibel ablehnt. Sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften sündhaft? Ja, habt ihr gehört, gibt es verschiedene Stellen. Wer das mitschreiben will oder sich merken will, im Alten Testament 3. Mose 18 und im Neuen 1. Korinther 6. Warum hat Gott die Homosexualität verboten? Naja, Gott hat den Menschen als Mann und als Frau geschaffen, also männlich und weiblich. Und irgendwas anderes, also die Gleichgeschlechtlichkeit, wird in der Bibel gar nicht erwähnt. Da steht nichts davon da. Und für seine Geschöpfe hat der Schöpfer Gott auch einen Schöpfungsauftrag. Und der lautet, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und die Homosexuellen, die verweigern sich diesem göttlichen Schöpfungsauftrag. Die beteiligen sich einfach nicht am Kindermachen und am Bestand der Menschheit und an der Zukunft der Menschheit. Und diese zukunftsfeindliche Haltung, die passt einfach nicht zu dem Willen des Schöpfergottes, der die Welt geschaffen hat und der will, dass sie auch sich entwickelt und erhalten bleibt. Und was gegen den Willen Gottes ist, das ist eben Sünde. Nächste Frage. Was, also ihr müsst jetzt ein bisschen schalten, das kommt da unter anderes Thema, aber naja. Was hältst du davon, wenn man aus Spaß Horoskope liest? Das ist schade, dass du nicht da gewesen bist, als ich darüber gepredigt habe. Aber ich sage dir, ob du eine Flasche Gift als Spaß oder im Ernst austrinkst, ist im Endergebnis völlig egal. Du gehst krachen und stirbst da dran. Das ist so mit der Sünde. Das ist eben so eine Sünde, die vom Reich Gottes auch ausschließt, sich mit irgendwelchen abergläubischen Dingen zu befassen. Horoskope lesen, das klingt ganz harmlos, aber ist es nicht. Aus Spaß oder aus Ernst. Es ist lebensgefährlich. Welche Erfahrungen hast du mit Ehen und Beziehungen zwischen Christen und Nichtchristen gemacht? Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist die, dass bei den allermeisten Paaren, wenn einer Christ und einer Nichtchrist ist, am Ende der Christ nachgibt. Um des lieben Friedens willen. In den üblichen Streitpunkten, wie gestalten wir den Sonntag, wie gestalten wir unsere Erziehung unserer Kinder und was machen wir mit unserem Geld, spenden wir für die Kirche oder nicht oder so. Und dieser ewige Krach, den halten viele Christen nicht aus und dann ist es eben mit ihrem christlichen Glauben vorbei. Und nun steht hier, wie wahrscheinlich hältst du es, dass Gott einem Christ zu einer Beziehung bzw. einer Ehe mit einem Nichtchristen auffordert? Das gibt es überhaupt nicht. Also die Bibel verbietet nicht eine Ehe zwischen Christen und Nichtchristen. Aber sie warnt davor. Die sagt, zieht nicht am gleichen Joch mit den Ungläubigen. Und wenn ein Joch gemeinsam getragen werden muss, liebe Freunde, dann ist das das Joch der Ehe. Und wenn ihr euch in der wichtigsten Frage des Lebens, in der grundsätzlichsten Frage nicht einig seid, da habt ihr nur Sprengstoff in eurer Ehe. Wie kann man Bibel mit Dinosauriern, Eiszeit und so weiter verbinden? Es tut mir leid, ich verstehe diese Frage nicht. Also, was die Bibel mit der Eiszeit zu tun hat, bin ich irgendwie noch zugefroren. Spielen Sie ein Instrument? Nein. Ich kann noch nicht mal Waschbrett. Wie kann man vom Glauben abkommen, obwohl man im christlichen Elternhaus aufgewachsen ist und Jesus immer im Herz hatte? Sind wir Menschen zu dumm, uns gegen die kleinen Fallen des Teufels zu schützen? Ja, genau das ist es. Und vor allem dann, wenn wir uns für klüger halten als für Gott. Das ist die allergrößte Dummheit. Leute, wir müssen als Christen immer, immer wachsam sein. Und es gibt die Aufforderung zur Wachsamkeit in der Bibel an vielen, vielen Stellen. Wie alt ist dein ältester Leuchter? Weiß ich nicht, keine Geburtsurkunde dabei gewesen. Warum hat Jesus immer in Gleichnissen geantwortet und nicht klipp und klar eine Antwort gegeben? Also da hast du doch gestern während der Predigt geschlafen. Das war doch nun mal wirklich ein Fall, wo Jesus eben nicht im Gleichnis geantwortet hat, sondern klipp und klar und deutlich und eindeutig und verständlich geredet hat. Folge mir nach, das versteht doch jedes Kind, da gibt es doch nichts dran zu deuten. Die Frage ist nur, ob du sie verstehen willst und ob du ihr folgen willst. Wie schaffen Sie es, die Predigt lustiger und ernster zu gestalten als ein Pfarrer? Ich bin ein Pfarrer. In der Bibel gibt es einen Vers, der aussagt, dass Gott quasi schon vorbestimmt hat, wer Christ wird. Stimmt das? Eigentlich widerspricht das doch den christlichen Grundprinzipien. Ja, einen solchen Vers kenne ich nicht. Und die Entscheidung, ob du Christ wirst, die liegt ganz allein in deiner Hand. Der Glaube ist jedem angeboten und jeder entscheidet über sein Ja oder sein Nein. Wie ist Wolfgang auf die Idee gekommen, das erste Lied zu dichten? Das ist schon so lange her, dass wir uns gar nicht mehr daran erinnern können. Wir wissen nur noch, wir hatten das Bibelwort, Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Das ist, glaube ich, sogar mal Jahreslösung gewesen. Ne? Mhm. Und die Kurzform ist eben, Gott will alle. Und da wir das als Slogan über diese Wochen geschrieben haben, da haben wir uns eben gesagt, machen wir mal ein Lied. Und so ist es entstanden. Finden Sie den Slogan, Gott will alle für Nichtchristen, nicht etwas abschreckend? Nö, finde ich einladend. dass der Chef des Universums mich haben will, das ist doch einleuchtend. Also, ich weiß nicht, was man da erschreckend findet. Wenn man stirbt, kommt man ins Paradies, oder wenn Jesus wiederkommt, kommen wir in den Himmel. Gut, das ist eine Meinung hier. Ich werde in der Predigt dazu was sagen. Was sagt die Bibel zu verstorbenen Kindern? Dürfen die auch zu Gott? Also ich bin überzeugt, dass Gott denen, wie jedem Menschen, eine faire und gerechte Chance gibt. Aber die Bibel schreibt darüber nichts, deswegen kann ich darüber nichts sagen. Ich kenne zu dieser Frage nur eine einzige Bibelstelle. Die ist allerdings völlig klar und eindeutig. Da heißt es, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Also Ungetaufte werden demnach nicht gerettet. Und deshalb gibt es ja die Nottaufe. Das heißt, im Falle der Todesgefahr ist jeder Christ nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, die Nottaufe zu vollziehen. Die nähere Anweisung kannst du bei dir im Gesangbuch hinten im Anhang mal nachlesen. Letzte Frage, was ist eigentlich dein Lieblingswitz? Na, ich habe keinen, da gibt es so viele. Aber ich werde euch noch am Anfang der Predigt was erzählen. Jetzt wollen wir erstmal miteinander singen. Liebe Freunde, ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren. Und es hat ein wenig geregnet und sie kommen in eine Pfütze. Und da sagt er, Vorsicht, Liebste, eine Pfütze. Und hebt sie galant darüber weg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre später sagt er in der gleichen Situation nur noch, pass auf, ne Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er, hast du keine Ohren im Kopf? Und 30 Jahre nach der Hochzeit sagt er, das war schon klar, dass du dein Nein lutschen müsstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen, dass sie im Laufe der Zeit immer weniger wird. Mit Gottes Liebe ist das nicht so. Die nutzt sich nicht ab. Die ist unveränderlich. Die ist ewig. Und die ist grundlos. Also wenn ein Junge zu einem Mädchen sagt, du, ich liebe dich, da antwortet das Mädchen doch nicht zurück, warum? Denn für das Wunder der Liebe gibt es ja keine Erklärung. Auch nicht für das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein Volk rausgesucht und das war noch das Allerkleinste. Und hat zu diesem Volk gesagt, ich liebe dich. Das war das Volk Israel. Er hat dieses Volk erwählt. Er hat es aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Er hat es durch die Wüste geführt. Er hat es nach Kana angebracht. Er hat das Volk dort im Wohlstand leben lassen und gesegnet. Und alles, was er von denen wollte, von den Israeliten, das war, er wollte ihr einziger Gott sein und sie sollten keine anderen Götter anbeten und sich nach seinen Geboten richten. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser. Die haben ständig Gott verlassen, sich mit anderen Göttern eingelassen. Israel, Gottes große Liebe, ist immer wieder fremdgegangen. Und Gott hat auf diese Untreue mit einer unendlichen Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das habe ich zum ersten Mal verstanden, als ich im Krankenhaus lag. Da hat man ja viel Zeit. Und da habe ich mal die Bibel hintereinander in einem Ritt durchgelesen. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, was einem so, wenn man vielleicht ein paar Zeilen oder bloß ein Kapitel liest, was man da gar nicht so richtig merkt, nämlich, die Bibel ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine einzige Geschichte der Liebe Gottes zu den Menschen. Also die Menschen beachten Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert und was die Menschen auch anstellen und wie schwer sie ihn dauernd wieder enttäuschen und wie oft sie ihm untreu werden, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer wieder neue Ausdrücke, Formen, wie er seinem Volk seine Liebe klar machen kann. Zum Beispiel steht mal in der Bibel drin, da sagt Gott, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ja, das findest du nicht besonders scharf, aber du musst wissen, im alten Israel war das so, wenn einer, sagen wir, der Mosche hat sich in die Rebekka verknallt. Und da hat er dann den Namen seiner Liebsten so in den Handteller reingeschrieben. Ja, und wenn es in der Reli-Stunde ein bisschen langweilig wurde, hat er so den Handteller aufgemacht, hat reingelinst, liest er den Namen seiner Liebsten, Rebekka, aha, da geht die Sonne auf. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, wie so ein verliebter Gockel, wie so ein verknallter Teenager, äußert sich Gott. Und die schönste Liebeserklärung, die hat er mal durch den Propheten Jeremia gegeben. Da hat er gesagt, ich habe dich schon immer geliebt. Hast du das schon gewusst? Hast du das schon mal gelesen? Siehst du, das ist typisch. Du selbst bist das beste Beispiel für das, was ich hier rede. Da schreibt Gott dir einen Liebesbrief. Und du weißt doch, wie das ist. Also wenn man einen Liebesbrief kriegt, die Knie zittern einem und die Augen fliegen übers Papier und man wartet, bis man auf den einen Satz trifft. Den einen Satz, den man unbedingt lesen möchte und der einen glücklich macht, wenn da steht, ich liebe dich. Und da schreibt Gott an dich hier einen Liebesbrief. Und da steht dieser unwahrscheinliche Satz drin, ich habe dich schon immer geliebt. Und du hast es noch nicht einmal gelesen, geschweige denn beantwortet. So sind wir Menschen. Die Menschen stellen sich gegenüber dem Liebeswerben Gottes einfach taub. Und obwohl sie ihm die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon und laufen schickt Gott seine Propheten hinterher. Er schickt einen Propheten nach dem anderen, um die Menschen zurückzurufen. Aber die Menschen bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie einen Propheten nach dem anderen umbringen. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich, als alle Propheten getötet sind, da hat er nur noch einen, den er schicken kann. Seinen einzigen, einmaligen, geliebten Sohn. Jesus Christus, der ist Gottes letzter Versuch. Der ist sein letzter Liebesbeweis. Der ist die einzige und die letzte Chance für die Menschheit. Der ist das letzte Wort Gottes an die Menschen. Und auch er wird von den Menschen getötet. Ihr wisst es ja, sie haben ihn gekreuzigt. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, das hat Jesus mal erzählt in Form einer Gleichnisgeschichte. Und da hat er von sich selber gesprochen. Das ist das Gleichnis von den bösen Weingärtnern. Also da ist ein Weinbergbesitzer und der schickt Boten zum Weinberg, aber die Weingärtner, die bringen die Boten um. Das ist schon die ganze Geschichte. Der Weinbergbesitzer ist Gott. Der Weinberg ist die Welt. Die Boten sind die Propheten. Und die Weingärtner sind die Menschen. Und nachdem die alle umgebracht haben, da fragt sich der Besitzer, Lukas 20, was soll ich jetzt machen? Fragte sich der Besitzer. Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken. Sie werden es nicht wagen, dem etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie. Das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der ganze Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl? Fragte Jesus nun seine Zuhörer. Was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird. Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber sowas gibt's doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Für die meisten von euch ist es ja heute nicht das erste Mal, dass Gott euch ruft. X-mal hat Gott versucht, dich zu erreichen, aber er hat bei dir noch nichts erreichen können. Du hast ihm noch keine klare Antwort gegeben. Du hast ihn hingehalten mit Ausreden. Du bist ihm ausgewichen. Du hast seine Liebeserklärung noch nie persönlich beantwortet. Gott möchte aber, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es hier nicht um seine, sondern um deinen Vorteil geht. Also Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt ihm irgendwas, wenn irgendein Wesen auf dieser Erde ihn verehrt? Ob du für oder gegen Gott bist, das ändert an der Größe Gottes überhaupt nichts. Aber ob der große Gott der beste Freund deines Lebens ist, das ändert dein kleines Menschenleben total. Deine Rebellion gegen Gott, nur die geht jedenfalls nach hinten los. Damit schadest du dir nur selber. Um deinetwillen sollst du ihn lieben, damit dein Leben gelingt. Gott hat doch keinen Vorteil von dir, den Vorteil hast du. Und wenn ich dich auffordere, Gott zu suchen, dann fordere ich dich auf zu deinem Besten. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse, verwirf Jesus nicht, wenn er dich heute Abend wieder zum Vater, ins Vaterhaus einlädt. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir schaden könnte. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Und der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Und der verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Der verlangt von dir Gehorsam und Gehorsam gegen ihn. Das ist Glück für dich. Wo suchst du das Glück deines Lebens? Die meisten Menschen, da haben wir gestern Abend darüber gesprochen, die suchen es eben Geld, Besitz und sowas. Und die anderen zum Beispiel im Sex. Da haben wir noch gar nicht in der Woche ausführlich darüber gesprochen, das muss ich jetzt nochmal machen. Die Eltern unter euch, die haben jetzt mal Pause, ihr macht euer Schläfchen oder lest ein bisschen im Gesangbuch. Ich muss mal mit den Jungschen was verhandeln. Ich gebe euch dann schon Bescheid. Also, die Sexualität, das ist eine ganz wunderbare Gabe, die Gott in dein junges Menschenleben reingelegt hat. Und für die solltest du dich auch bedanken. Aber für jede Gabe, die Gott gibt, gibt er ja auch eine Aufgabe. Also die Nase ist zum Riechen da und die Füße zum Laufen und nicht umgedreht. Und für die Sexualität, da hat er einen Aufgabenbereich geschaffen. Und das ist eben die Ehe. Und alles, was sich außerhalb der Ehe an praktizierter Sexualität vollzieht, ist nicht im Sinne des Erfinders. Also, ich will mal ein Beispiel sagen. Du spielst vielleicht gerne Fußball. Na klar kannst du bei euch im Hinterhof da rumholzen mit so einer Cola-Dose mit einer zerknautschen. Das ist doch kein Spiel. Wenn du daran denkst, du haust eine Scheibe ein oder irgendwas. Für ein richtiges Fußballspiel gibt es ja ein Stadion. Das ist ein eingegrenzter Bereich und da kannst du auch nicht drin rumrennen und machen, was du willst. Dort herrschen ja ganz strenge Regeln. Aber wenn du dich an die Regeln hältst und in diesem Bereich bleibst, da läuft das Spiel, da macht's Freude. So ist das mit der Sexualität. Klar kannst du Sex machen im Gebüsch, nach der Disco, auf dem Heimweg. Das hat doch nur mit dem nichts zu tun, was sich Gott für dich ausgedacht hat. Ein bisschen Angst, erwischt zu werden oder so, das verdirbt ja schon den Spaß an der ganzen Geschichte. Dann erlebst du ja gar nicht, was Gott für dich sich ausgedacht hat. Ich meine, wenn Gott so genial gewesen ist, sich so was Herrliches wie die Sexualität auszudenken, da müsste man doch auch annehmen, dass die Gebrauchsanweisung, die er uns gibt, genauso genial ist. Ich meine, das machen wir doch alles. Wenn man irgendwas Neues gekauft hat, neue Maschine oder so, technisches Gerät, sagen wir mal eine Waschmaschine, da liest man ja erstmal auch die Gebrauchsanweisung. Ich meine, wenn du dir eine von Miele gekauft hast, darfst du nicht die Gebrauchsanweisung von Bosch lesen. Wenn du was über die Liebe wissen willst, darfst du nicht die Bravo lesen, dann musst du die Bibel lesen. Aber man liest normalerweise die Gebrauchsanweisung. Ich meine, du musst das nicht machen. Keiner zwingt dich dazu. Du kannst deinen neuen Kaschmir-Pullover, den du für 198 Euro gekauft hast, bei 90 Grad in die Waschmaschine stellen. Da hast du dann so etwa diese Größe noch am Ende. Da kannst du vielleicht gerade noch eine Nachtmütze für dein Tamagotchi draus häkeln. Normalerweise beachtet man doch die Gebrauchsanweisung. Also nehmen wir mal an, du hast so im Frühling, so um die Zeit Geburtstag und dein größter Wunsch ist ein paar Schlittschuhe. Hast du auf den Zettel geschrieben und deine lieben Eltern haben dir das besorgt. Du kommst rein zu deinem Geburtstag, steht auf dem Tisch eine Schachtel, du packst sie aus, es sind Schlittschuhe drin. Und dann findest du noch einen Zettel dabei liegen, eine Gebrauchsanweisung, und da steht drauf, erst aufs Eis gehen, wenn es fest geworden ist. Und da sagst du, das ist doch unmöglich von dem Hersteller der Schlittschuhe. Jetzt muss ich also enthaltsam leben, bis zum Herbst oder Winter, bis das Eis festgefroren ist. Das ist ja menschenfeindlich und so. Ja, du Dussel, du gehst ein, wenn du im Frühling aufs Eis gehst. Mit ein paar Frühlingsgefühlen wird überhaupt nichts. Wartet, bis eure Beziehung fest geworden ist, bis Gott seinen Segen draufgelegt hat, und dann könnt ihr eure Pirouetten drehen. So, aufwachen, es geht weiter hier, ihr Alten. Der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist der Gehorsam gegen Jesus. Und der sicherste Weg, unglücklich zu werden, ist der Ungehorsam gegen Jesus. Und wenn du von Jesus nichts wissen willst, ist das Einzige, was dich am Ende noch erwartet, das Gericht. An vielen Stellen der Bibel wird ja von einem Gericht geredet, dass wir Rechenschaft ablegen müssen über alles, was wir gesagt haben und nicht gesagt haben. Ich lese euch mal eine Stelle vor aus der Offenbarung, wie da das Weltgericht beschrieben wird. Da heißt es, ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen. Sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Dann wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. So beschreibt das die Offenbarung. Ich will das mal in ein Bild von unserer Gegenwart übersetzen. Jeder von euch weiß, wie es in einem Supermarkt zugeht. Kommst du rein, nimmst du dir so ein Körbchen, und dann gehst du durch die Reihen der Angebote. Und dann nimmst du da was raus und da was raus. Egal wie lange du dich in dem Supermarkt rumtreibst und egal wie viel du in dein Körbchen reinpackst, am Ende, ganz am Ende, da steht die Kasse. Und da heißt es, so, pack mal aus, was du da drin hast. Und so ist das mit uns. Wir kommen ins Leben rein und von allen Seiten würden uns die allerbesten, interessantesten und schönsten Angebote gemacht, verführerischsten. Und egal, wie lange du dich auf diesem Planeten rumtreibst und egal, wie viel du im Leben mitnimmst, am Schluss, da stehst du vor der Kasse. Und da fällt der Strahl von Gottes Klarheit in dein ganzes Leben. Und da heißt es, jetzt wird mal ausgepackt. Was hast du in deinem Lebenskörbchen drin? Was hast du da zusammengelebt? Und da kommt das alles nochmal raus, verstehst du? Was du verstecken wolltest, was dir peinlich ist, was nicht zu Gott gehört, was eine Sünde war. Das kommt alles noch einmal raus. Und deshalb ist es wichtig, dass man vorher, bevor man im Gericht gelandet ist, das alles erledigt und sich vergeben lässt. Ich will mal die Fragen, die wir alle in unserem Leben zu bewältigen und zu beantworten haben, die will ich nicht kleinreden. Es gibt in jedem Menschenleben viele wichtige Dinge, die müssen einfach geklärt werden. Aber alle diese Fragen, die uns so viel beschäftigen und so viele Kräfte kosten, die sind ja einmal vorbei. Am jüngsten Tage, wenn wir sterben, sind sie eben vorbei. Aber eine Frage geht ja mit. Der Bonhoeffer, der große Theologe des vorigen Jahrhunderts, hat gesagt, die wichtigste Frage des Lebens ist, wie komme ich durch das Gericht? So hat es auch Luther gesagt, der hat es nur anders ausgedrückt. Er hat gesagt, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich als sündhafter Mensch mein Leben so hin, dass ich am Ende vor dem heiligen Gott bestehen kann? Ich habe mir oft Gedanken gemacht, wie das dann sein wird in dem Gericht, wenn wir mal vor Gott stehen. Man kann da nur in Bildern drüber sprechen. Dass ihr habt doch Fantasie. Pass mal auf, wir nehmen mal an, der Scheinwerfer hier, das ist Gott. Und alle Menschen müssen einmal auf einem Appellplatz antreten und in den Lichtstrahl von Gott treten. Alle. Und da werden sie gerichtet. Das ist Gott, das ist der Appellplatz. Und das wisst ihr schon. Das ist das Kreuz, das ist Jesus. So, nun stelle ich mir das mit dem Gericht so vor. Nehmen wir mal an, es geht nach dem Alphabet. wird aufgerufen, erster Buchstabe A, und B ist ja noch weit weg. Aber dann rückt das immer näher. Und dann ist der Buchstabe L dran. Jetzt geht es los mit den Vornamen und so. Und dann kommt es immer näher, und bis es dann heißt, Theo Lehmann vortreten zum Gericht. Und weißt du, was ich da mache? Da gehe ich nicht auf den Appellplatz, sondern ich hau ab. Und ich stelle mich hier hinter den, hinter Jesus. Und da heißt es wieder, Theo Lehmann, vortreten. Da sage ich, Jesus, melde du dich, sag du es. Und als zum dritten Mal gerufen wird, Theo Lehmann, wo ist denn der? Da höre ich, wie Jesus ruft, hier. Und Gott sagt, wo? Ich sehe keinen Theo Lehmann, ich sehe nur dich, Jesus, meinen reinen, sündlosen Sohn. Wo ist der Theo Lehmann? Und da sagt Jesus, naja, das ist schon richtig, der ist hier, aber der versteckt sich hinter meinem Rücken. Für den stehe ich gerade. Mit dem habe ich getauscht. Der hat mir seine Sünden gegeben und ich habe ihm die Vergebung gegeben. Und deshalb, Vater, kannst du ihm nichts mehr tun. Und deshalb bitte ich dich, lass ihn reinschlüpfen. Naja, und so komme ich in den Himmel. Durch den hier. Also nur durchstehen. Und ich sage dir, wenn du dann in dieser Situation den Jesus nicht als deinen Verteidiger hast, der für dich eintritt, da hast du schlechte Karten. Dann stehst du eben da mit deiner Sünde und dann kommst du nicht rein. Der Einzige, der dich in den Himmel bringen kann, das sind nicht deine Werke oder Ideen oder das Gute, was du getan hast oder alles Mögliche, das ist er und niemand anders. Wenn du Jesus nicht als deinen Verteidiger annimmst, da bleibst du verloren. Das ist das, was Jesus meint, wenn er sagt, wer nicht an Jesus glaubt, der wird verdammt sein. Was heißt verdammt sein? Verdammt heißt ewig von Gott getrennt sein, von seinem Angesicht getrennt sein. Also, wenn du dein Leben ohne Gott verbringen willst und wenn du mit Gott nichts zu tun haben willst, dann wird doch Gott dich nicht zwingen, dass du deine Ewigkeit mit ihm verbringen musst. Also Gott ist fair. Und er gibt dir nur das, was du willst. Nach deinem eigenen Willen wird sich sein gerechtes Gerichtsurteil richten. Es wird keiner gezwungen, in den Himmel zu gehen und es wird keiner gezwungen, in die Hölle zu gehen. Es gehen nur Freiwillige in den Himmel und in die Hölle. Nun ist die Frage, was willst du? Es gab mal so einen Kino-Hit. Wir wollen sündigen, dem Himmel kündigen. Oder wie die Toten Hosen gesungen haben, wir wollen nicht ins Paradies. Oder der DJ Bobo, verkauf deine Seele vom Himmel zur Hölle, genieße die Fahrt. Für solche Leute, die es ablehnen, in den Himmel zu kommen, da musste ja irgendein Ort geschaffen werden, wo die sein werden. Und das ist eben die Hölle. Die hat sie ursprünglich gar nicht gegeben. Und die Welt war ja sehr gut, als sie geschaffen wurde. Gott hatte doch nicht damit gerechnet, dass Menschen sich gegen ihn stellen. Und auf einmal stellt sich heraus, viele Menschen wollen gar nicht in Gemeinschaft mit Gott leben und wollen gar nicht von ihm gesegnet werden. Und die müssen ja irgendwo hin, wenn sie dann tot sind. Und da hat Jesus nachgerüstet. So ist die Hölle entstanden. Steht da in der Bibel, das ist für die, die dem Teufel nachfolgen und für den Teufel, die Hölle. Und ich möchte, dass der Gedanke, dass es vielleicht eine Hölle gibt und der Gedanke an den zukünftigen Zorn Gottes über die Sünde und ein Gericht, dass der dich aus deiner leichtsinnigen Haltung mal aufschreckt. Ich möchte dich gerne mal so richtig erschrecken. Dass du wenigstens mal anfängst, darüber nachzudenken, wie das sein könnte, wenn du vor Gottes Gericht stehst. Heute kann ich dir noch helfen. Dann hilft nur noch der. Die unter euch, die sich so stolz Gottlose und Atheisten nennen, euch mache ich mal einen Vorschlag. Ihr geht heute Abend, falls ihr euch nicht bekehrt, nach Hause und setzt euch mal eine Stunde auf den Stuhl, ohne den Fernseher anzumachen. Und denkt mal darüber nach, was ihr machen wollt, wenn das wahr ist, was ich hier aus der Bibel erzähle. Wenn es ein Gericht gibt, was wirst du tun? Und ich behaupte, ihr seid zu faul und zu feige, auch nur eine einzige Stunde eures von Gott geschenkten Langlebens, eine einzige Stunde mit dem Gedanken zu verbringen, was mache ich, wenn die Bibel doch recht hat und es ein Gericht gibt. Ich wäre ja froh, wenn ich gar nicht über so ein ernsthaftes Thema reden müsste, aber ich muss darüber reden. Denn wenn ihr verloren geht, könnte Gott mir die Schuld geben, dass ich euch nicht klar gesagt habe, worum es geht. Wenn ich euch nicht vor der Sünde gewarnt hätte. Und die schlimmste, die eigentliche Sünde, das ist der Unglaube. Also die Behauptung, ich brauche Gott nicht. Der interessiert mich gar nicht. Ich lebe ohne den. Der ist mir Schnuppe. Ja, manche Leute denken, Sünde, was? Sünde, das ist nur, wenn man mal im Kaufhaus eine CD klaut, ohne das zu bezahlen. Ja, ist auch Sünde. Also, außer wenn er auf dem Büchertisch von mir ein Buch weg, ohne zu bezahlen. Das ist eine schwere Sünde natürlich, das ist klar. Aber verstehst du, es gibt Leute, die haben noch nie im Kaufhaus was geklaut. Und die haben weder das Finanzamt betrogen, noch ihre Frau betrogen. Die leben ehrlich, anständig, auch in der Ehe und allem drum und dran. Aber die sagen, Gott, der interessiert mich nicht. Den brauche ich nicht. Und dann sind sie dadurch verlorene Sünder, wenn sie noch so anständig leben. Das ist eine Beleidigung Gottes, wenn ein Mensch sagt, der interessiert mich überhaupt nicht. Gott ist doch nicht, der ist doch nicht ein Prinzip oder ein Gedanke oder ein Klotz. Gott ist doch unser Vater. Der hat ein Herz und dem tut das weh, wenn seine Geschöpfe ihm den Rücken kehren und sagen, egal was der Alte sagt, ich mache mein Leben selber. Ich bin mal so eine Woche unterwegs gewesen mit dem Jörg Svoboda. Da waren wir an der Ostseeküste und der musste aber mal nach Berlin fahren zu einer wichtigen Sitzung. Und abends kam er endlich dann an und da hat er mir dann im Quartier erzählt, er war noch schnell bei sich zu Hause vorbeigerannt, wohnten damals in Berlin. Und da hat es irgendwelchen Zoff mit seinem kleinen Sohn gegeben. Er hat seinem Sohn eine gescheuert. Als der Jörg nachts um 11 im Quartier mir das erzählte, da lag der Kleine in Berlin und für den war das alles längst gegessen, hat er geschlafen. Aber verstehst du, das Herz des Vaters, das war noch nachts um 11 unruhig, weil es eben eine Schwierigkeit mit dem eigenen Sohn gegeben hatte. Wenn du Gottes Liebe verschmähst, da tust du ihm weh. Vielleicht ist jemand hier, der gerade in dem Zustand ist, den wir alle mal durchgemacht haben. Man hat sich mal in irgendjemanden so richtig verknallt und der andere beachtet einen nicht. Oh, da denkt man, man denkt, das zerreißt einem das Herz. So, da verstehst du mal, wie Gott sich fühlt, wenn du seine Liebe verschmähst. Der ist nicht gleichgültig und dem ist das nicht egal. Wenn du Jesus gleichgültig gegenüberstehst, nichts mit ihm zu tun haben willst, dann bist und bleibst du verloren. Was heißt verloren? Der Autoschlüssel, der in deiner rechten Hosentasche sein muss, der aber auf dem Campingplatz irgendwo im Gras rumliegt, hinter der Mülltonne, der ist eben verloren. Und wenn du als ein Geschöpf Gottes nicht in der bergenden Hand Gottes leben willst, und unter der segnenden und schützenden Hand Gottes. Und sagst, nee, ich mache mein Leben alleine. Ja, dann bist du eben verloren. Das gilt übrigens auch für diejenigen unter euch, die zwar an Jesus glauben, ihm aber nicht die erste Stelle im Leben einräumen. Also entweder hat Jesus die erste Stelle oder gar keine. Eine andere als die erste Stelle kommt ihm als dem Sohn Gottes ja gar nicht zu. Wie kam denn das eigentlich, dass die Weingärtner, in dem Gleichnis, um da nochmal drauf zurückzukommen, dass die einen Propheten nach dem anderen umgebracht haben und den Sohn am Ende auch noch verwarfen. Die haben es gewagt, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben sich eine Frechheit nach der anderen erlaubt, einen nach dem anderen umgebracht, ohne dass der Herr des Weinbergs auf der Stelle sie bestraft hätte. Und das hat die ermutigt, immer unverschämter zu werden. Undankbare Menschen missbrauchen die Langmut Gottes bis zum heutigen Tage. Du sagst vielleicht, ich glaube doch nicht an Gott, aber der hat mir deswegen ja noch nichts getan. Ich pfeife auf den und seine Gebote, aber der hat mich deswegen ja noch nicht bestraft. Ich bin gesund, mir geht's gut. Kann ich also auch so weitermachen? Denn Gott ist, falls es ihn überhaupt geben sollte, Gott ist ja gnädig. Ja, das stimmt. Gott ist gnädig. Und bis zu dieser Stunde beweist uns Gott seine Gnade, indem er seinen Sohn geschickt hat und den straft und nicht uns Menschen für unsere Sünde. Aber wenn du den Sohn Gottes verwirfst, dann hör mal auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang mal an, mit Gottes Gericht zu rechnen. Es wird uns immer vorgeworfen, wenn wir von Gericht reden und Hölle und sowas, wir würden den Menschen Angst machen. Na was denn sonst? Es ist schrecklich, sagt die Bibel, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. In Gericht für ewig verdammt zu werden, ist doch das Furchtbarste, was es gibt. Das kann man sich doch gar nicht vorstellen. Keine Fantasie eines Menschen kann das ausmalen, was das ist, in Ewigkeit weggeschickt werden von Gott, also in der Hölle zu landen. Keine menschliche Sprache kann in Worte fassen, was die Hölle ist. Man kann das nur versuchen in Bildern. Was hast du für eine Vorstellung von der Hölle? So wie im Bilderbuch bei Wilhelm Busch, wo die fromme Helene gestorben ist und vorne an der Mistgabel ihre Seele dranhängt und da fährt der Teufel durch den Kamin da unten in die Hölle und da ist ein großer Kessel und Flammen und da tanzen die Teufel drumherum. Huhaha, der heilige Franz ist auch schon da. Also so ist die Hölle nicht wie im Bilderbuch. Ich lese euch mal aus der Bibel was vor, was da geschrieben steht über die Hölle. Da heißt es, Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen. Und denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn. Und das ist Hölle. Fern von dem Angesicht des Herrn. Kann man auch nur sich in Bildern vorstellen. Ich habe zum Beispiel, als mein Vater sehr alt war, den immer angerufen. Nur war das Telefonnetz in der DDR nicht richtig in Ordnung und alte Leute hören schwer. Ich drehe also die Nummer, da hebt er ab, sagt, hier ist Lehmann. Ich sage, hallo Vater, ich wollte mal fragen, wie es dir geht. Wir warten der Tag. Sagt er, ist da jemand? Ich sage, hier ist Theo. Da sagt er, scheint keiner dran zu sein, legt auf. Jetzt bin ich normal gewählt. Jo, habe ich mal ein bisschen mehr Stoff gegeben. Ich sage, guten Tag, hier ist Theo aus Karl-Marx-Stadt, hörst du mich? Sagt er, scheint keiner dran zu sein, legt wieder auf. Ich habe die Stimme meines Vaters gehört, der lebte und der war zu Hause und der wartete auf meinen Anruf. Aber ich konnte schreien, wie ich wollte, der konnte es nicht hören. Warum? Nur weil irgendwas in der Leitung kaputt war. Und wenn in der Beziehung zwischen Gott und Mensch irgendwas nicht kaputt ist, irgendwas kaputt ist, eben in der Leitung drin, dann ist das die Sünde. Und solange die nicht raus ist, da kannst du schreien, wie viel du willst, da hört Gott nicht mehr. Fern sein müssen von Gottes Angesicht. Ich habe auch versucht, mir das in einem Bild vorzustellen. Die Hölle hat ja bestimmt große Türen, kommen ja viele rein, durch den breiten Weg der Verdammnis. Aber das Gemeine ist, die Hölle hat keinen Ausgang. Also wer drin ist, kommt nicht wieder raus, sagt Jesus. Aber ich stelle mir das so vor, die Hölle hat große Fenster und da muss man rausgucken. Und da musst du, wenn du rausguckst, sehen, da drüben, in Gottes Reich, dort läuft die Festfete, von der Jesus immer geredet hat und zu der ich eingeladen war. Und wenn du genau hinguckst, siehst du da ein paar leere Stühle. Und vor einem Stuhl sogar eine Tischkarte, da steht dein Name drauf. Jesus hat einen Platz für dich in seiner Ewigkeit vorbereitet. Er lädt dich darin ein, dorthin. Und ein Leben lang musst du am Fenster stehen und Zug sehen, wie die anderen feiern und dir sagen, ich habe die falsche Entscheidung getroffen. Ich habe immer den Theo Lehmann gefeixt und den seine mittelalterlichen Vorstellungen und habe die Einladung ausgeschlagen. Ja Leute, das ist doch wirklich zum Fürchten und davor sollen wir uns auch fürchten. Jesus hat das gesagt. Fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und manche Leute, die sagen über mich dann, was bist denn du für einer? Kommst du direkt aus dem Mittelalter von Hölle reden und so? Die sagen dann zu mir, ja, also so eine primitive Glauben habe ich nicht. Ich glaube mehr so an den Jesus, der Bergpredigt. Denke ich mir, die haben doch die Bergpredigt noch gar nicht gelesen. Dreimal alleine in der Bergpredigt warnt Jesus vor der Hölle. Es ist mir lieber, du fürchtest dich vor der Verdammnis und flüchtest dich in die Arme von Jesus, als dass du leichtsinnig weiter so tust, als ob es das alles überhaupt nicht gäbe. Und den Vorwurf, ich würde Menschen durch Angst in den Himmel treiben wollen, also den weise ich als total blöde zurück. Wenn es zum Arzt kommt und er sagt zu dir, mein lieber Mann, Sie haben eine gefährliche Blinddarmentzündung. Sie müssen auf der Stelle operiert werden. Wenn das Ding platzt, sind Sie in einer Stunde ein toter Mann. Da sagst du da ordentlich, also Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Hören Sie auf mit Ihren Drohungen. Versuchen Sie nicht, mir Angst einzujagen. Na klar kriegst du Angst. Wenn ein Fachmann dir sagt, dass du in einer lebensgefährlichen Situation bist und wenn du in deinem Kopf nicht völlig verblödet bist, wirst du genau das tun, was der Onkel Doktor dir sagt. Weil du ja genau weißt, der will dich doch mit seiner Diagnose nicht quälen oder ängstigen, sondern der will dich retten. Die knallharte Diagnose der Bibel lautet, ohne Jesus verloren. Egal, ob du ein Moslem oder ein Buddhist oder ein Humanist oder ein halber Christ bist. Und deswegen ist es mir lieber, wenn sich nach der heutigen Predigt wenigstens einige anfangen, vor Gottes Gericht zu fürchten. Wenn sich dann von Jesus retten lassen, statt leichtsinnig darüber zu feixen und deshalb verloren zu gehen. Was heißt denn hier Angstmacherei? Ich habe nur eine Angst, ihr könntet verdammt werden, weil ich euch nicht klar gesagt habe, was kommt. Und ich könnte von Gott zur Rechenschaft gezogen werden, weil ich euch nicht gewarnt habe. Ich wiederhole, ich würde gerne über angenehmere Themen reden. Aber ich muss doch mich auch am Ende vor Gott verantworten, für meine Tätigkeit. Und ich muss doch auch die Botschaft meines Herrn predigen. Und am nächsten Tage wird Jesus sagen, Theo, ich habe dir einen Auftrag gegeben, hast du ihn erfüllt? Ich habe dir eine Botschaft gegeben, hast du sie ausgerichtet? Du solltest in meinem Namen reden, hast du das gemacht oder hast du in deinem Namen geredet? Ich habe dir die Bibel gegeben, hast du gepredigt, was in der Bibel steht oder hast du die Hälfte weggelassen und alles rumgedreht und geändert? Und ich weiß, wie ich mich dann rechtfertigen werde. Ich werde sagen, ich habe immer nur das gepredigt, was du selber gesagt hast. Wer an den Sohn glaubt, sagt Jesus, der hat das ewige Leben. Und wer dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der zukünftige Zorn bleibt über ihm. Nun sagst du, das klingt alles furchtbar intolerant. Und da kann ich dir nur recht geben. Es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Worte von Jesus. Und wo es um dein Heil geht, da ist der absolut intolerant, der sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und ich fürchte, dass alle diese aus Toleranz und Feigheit dieses Bibelwort unterschlagen und die den Leuten einreden, es gäbe gar kein Gericht. Die Sünde wäre nicht so schlimm und die alle Bibelstellen, die vom Gericht reden, verdrehen und verschweigen. Ich fürchte, dass die alle einem harten Strafgericht entgegengehen. Mögen das Professoren der Theologie sein oder Bischöfe oder ganze Synoden oder der Weltrat der Kirchen, das ist ja völlig egal. Also ich jedenfalls weigere mich, mich an diesem modernen Betrug zu beteiligen. Und ich bleibe bei den Worten, die Jesus gesagt hat, Markus 16, Vers 16, da steht, wer glaubt und getauft wird, wird gerettet, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und dieses Wort ist bei jedem von euch, der mal getauft worden ist, bei der Taufe gesagt worden. Das heißt, auch deine Taufe nützt dir gar nichts, wenn du nicht glaubst. Ohne Glaube, sagt Luther im Katechismus, ohne Glaube nützt die Taufe nichts. Denn wenn Jesus kommt, da fragt er ja nicht nach einem Papier, sondern er fragt höchstens, hast du denn so gelebt, wie du es auf dem Taufschein versprochen hast? War ich denn die Nummer eins in deinem Leben? Was wird der Herr mit euch Taufscheinbesitzern tun, wenn er kommt? Jesus beendet sein Gleichnis mit genau diesem Satz und mit einem ganz schrecklichen Wort. Ich lese es nochmal vor, setze nochmal bei dem letzten ein. Aber sowas gibt's doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Da sah Jesus sie an und fragte, was bedeutet denn dieser Satz aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und er fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Das heißt, wenn du Jesus verwirfst, wird sein volles Gewicht, sein volles Gericht auf dich fallen. Und ich frage, willst du das etwa? Oder willst du wenigstens mal anfangen, darüber nachzudenken? Wenn Jesus zum Gericht kommt, ich habe es euch ja vorhin vorgelesen aus der Offenbarung. Wenn Jesus zum Gericht kommt, dann werden Himmel und Erde vor seiner Größe verschwinden. Jesus ist doch nicht das Milchgesicht von der frommen Kitschpostkarte, sondern das ist einer, vor dem der ganze Kosmos zurückweichen wird, wenn er als Richter wiederkommt. Von solcher Größe ist Jesus. Und wenn dieser Eckstein auf euch fällt, dann wird er euch zermalmen. Das ist ja ein schrecklicher Gedanke. Und ich wage es bloß, ihn auszusprechen, weil Jesus diesen Gedanken ausgesprochen hat. Also ich von mir aus, ich würde mir nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen. Wenn Jesus nicht selber so weit gegangen wäre, der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Jesus hat damals seine Predigt mit diesem schrecklichen Satz beendet. Und dann ist er weitergegangen. Also ich möchte nicht damit aufhören. Ich möchte dir noch einmal sagen, was Gott unternommen hat, um dich vor dem Gericht zu retten. So sehr, sagt die Bibel, hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Mensch, du bist Gott nicht egal. Es gab mal so ein Musical, Jesus Christ, Superstar. Da wird das ganze Leben von Jesus gezeigt und auch am Schluss auch sein Sterben. Und der Schauspieler, der Rainer Schöne, der hat sich mit mir, der hat den Jesus gespielt, hat sich über seine Rolle unterhalten. Der sagte, ich habe zwei Probleme, ein inneres und ein äußeres. Das innere war, dass er sagt, wie kann ich als Mensch Gott, Jesus darstellen? Und das zweite Problem war, da hat er zu mir gesagt, stell dir mal vor, am Schluss, da stehst du so, also so hier mit dem Rücken zum Publikum, so stehst du auf der Bühne. 10 Minuten lang muss ich stehen, so hier. Und kann die Arme nicht runterhalten, runtermachen. Ja, nach 10 Minuten hat ja Rainer Schöne die Arme wieder runterklappen können. Und als das Stück zu Ende war, da hat er sich in seiner Garderobe geduscht, ein Bier getrunken, hat sie noch bezahlt gekriegt. Und das war bei Jesus nicht so. Bei dem war das live. Der hat kein Bier zu trinken gekriegt, dem haben sie Essig gegeben. Und er konnte die Hände nicht runterklappen, sondern der musste stundenlang in der knallharten Sonne hängen, mit seinem ganzen Körpergewicht an dem Kreuz hängen, bis eben der Kreislauf zusammensackte.
und er starb.
Kennst du irgendjemanden, der sowas für dich gemacht hat? Der so für dich gestorben ist? Einer muss ja deine Sünde mal bezahlen. Entweder bezahlst du sie in der Hölle oder Jesus am Kreuz. Und das hat Jesus am Kreuz für dich getan. Ich frage dich, was kann denn Gott noch mehr tun? Welchen Beweis von Gottes Liebe brauchst du denn noch? Worauf wartest du denn noch? Ich bitte dich, anstelle von Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Freunde, es mag sein, dass ich mich heute an manchen Stellen ein bisschen hart ausgedrückt habe. Aber ich bitte euch, dass ihr mir wenigstens das abnehmt, ich habe aus Liebe geredet. Ich wollte euch doch nicht drohen mit dem Gericht. Eine Drohung, die kommt doch meistens aus dem Hass. Aber ich wollte euch warnen, eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Jesus liebt dich und er will nicht, dass du zu den Verlierern der Geschichte gehörst. Wollt ihr wirklich eure Seelen verlieren? Wollt ihr wirklich den Sohn Gottes verwerfen? Könnt ihr so wahnsinnig sein, ohne Jesus leben und sterben zu wollen? Wollt ihr wirklich so weit gehen? Also ich bitte euch, kehrt um. Bekehrt euch. Noch heute. Und wenn ihr jetzt fragt, wie macht man das, sich bekehren? Dann will ich das wieder erklären. Und da jeden Abend hier neue sind, muss ich das jeden Abend neu erklären. Wenn du den Jesus als Retter haben willst, ja, dann musst du es ihm sagen, noch zu Lebzeiten. Du musst es ihm sagen, das ist alles. Das kannst du sogar sagen, wo du jetzt bist, auf deinem Stuhl. Brauchst die Augen nicht schließen, brauchst keine Gebetshaltung, einem gar nichts. Du kannst sagen in deinem Herzen, Jesus, ich will dich als Stellvertreter, ich will nicht alleine das Gericht, rette mich. Oder irgend so was, wie dir eben der Schnabel gewachsen ist. Kannst du außerhalb dieser Halle beten hier, wenn der Abend vorbei ist, wenn du unterwegs bist nach Hause. Ich sag dir bloß immer wieder, wenn du es ohne Zeugen tust, dass du dich Jesus anvertraust, dann sag es anderen Menschen sofort und bleib nicht alleine. Solo-Christentum, das hat kein Zukunft, keinen Sinn, das wird nichts. Dafür gibt es ja eine Gemeinde. Vielleicht sagst du, das war alles heute Wahnsinn, habe ich noch nie gehört, weiß gar nicht, wie ich damit anfangen soll, müssen wir noch darüber reden. Na gut, dann bleibst du da, redest mit den Mitarbeitern, wir haben ja Zeit für dich. Die sind ja bereit für dich, die Rede und Antwort zu stehen. Und es gibt noch eine vierte Möglichkeit. Wenn die beiden, die jetzt gleich hier hochkommen, dann ein Lied anfangen zu spielen. Da kannst du während des Liedes, und das ist auch so lang, dass man von da oben runterkommen kann, da kommst du während des Liedes hier vor und stellst dich eben vor dieses Kreuz. Das ist ja nur ein Zeichen. Aber wir haben das als Zeichen hier aufgestellt, weil wir Christen glauben, Jesus ist jetzt hier. Ist ein Zeichen für die Gegenwart von Jesus. Und so kannst du in der Zeichensprache antworten. Du stehst auf, verlässt dein altes Leben, gehst hier vor, stellst dich vor das Kreuz. Das wird in Zukunft dein ganzes Leben bestimmen. Und wenn du hier vorne bist, ich stelle mich dann auch da unten hin, da warte ich auf dich. Aus einem einzigen Grunde. Ich bleib nur hier, um dir zu helfen. Ich spreche dir dann ein Gebet vor, das sind ein paar ganz kurze Sätze, die du dann laut nachsprichst. Da reden wir den gegenwärtigen und auferstandenen Jesus an. Und das ist der entscheidende Punkt der Bekehrung. Dann kommt gleich der nächste Schritt. Kommen Mitarbeiter, die dir helfen wollen, sich mit dir befreunden wollen, damit es eben auch wirklich weitergeht. Ich muss noch was nachholen, was ich gestern nicht gesagt habe, als ich euch von der Titanic erzählt habe. Am nächsten Tag, als das Unglück passiert war, da hat die Reederei, oder die nächsten Tage, von Liverpool an ihr Büro draußen zwei riesenhafte Bögen geheftet. Über dem einen stand saved, das heißt gerettet, und über dem anderen lost, das heißt verloren, also ertrunken. Und nun kamen die Menschen und haben alle geguckt, wo der Name ihrer Angehörigen steht. Genau so wird es am Ende der Tage sein. Ich habe euch das vorgelesen aus der Bibel. Bloß das da nicht zwei Bögen Papier, sondern da werden ganze Bücher aufgeschlagen. Es geht um die ganze Menschheit. Genauso wird das am Ende des Lebens sein. Und ich frage dich, wo steht dein Name? Bei Lust? Verloren? Oder bei Saved? Gerettet? Und das kannst du jetzt entscheiden. Und bestimmen. Und ich will ein allerletztes jetzt noch sagen. Ihr habt in dieser Woche unheimlich viel gehört an Informationen. Meinetwegen kannst du das alles vergessen. Aber das eine, das bitte ich dich, das vergiss nie wieder im Leben. Gott hat dich unendlich lieb.